ARD Sounds.
Warum gerate ich immer wieder an diesen falschen Typen?
Kann ich steuern, in wen ich mich verliebe? Auf einmal wache ich auf und denke, oh Mist, irgendwie ist es gar nicht mehr so schön, wie es mal war. Und dann?
Ja, die meisten kommen ja zu mir und sagen, hey, wir haben ein Problem. Ich habe das Problem mitgebracht. Ja.
Ich kenne aber dann aus meinem System, dass zum Beispiel der andere nicht gehen darf. Mhm. Weil ich das als ganz bedrohlich empfinde.
Es bringt überhaupt nichts, aus der Wut heraus ein Gespräch zu führen.
Ich bin Friederike Kempter, eigentlich Schauspielerin, aber auch Frau, Mutter, Freundin und Partnerin und deshalb euer Host im Podcast 40 plus nur für Frauen. Hier nehmen wir uns die Zeit und suchen Antworten auf Fragen, die wir uns so vielleicht noch nie gestellt haben. Warum verlieben wir uns immer wieder in den gleichen Typ Mensch? Und was hat der Geruch damit zu tun? In dieser Folge 40 plus nur für Frauen spreche ich mit der systemischen Paarcoach Lina Marie Gralka darüber, was eine gute Beziehung ausmacht.
Ich würde nicht sagen, dass es per se die eine Definition gibt. Ich würde aber sagen, dass eine Beziehung, die gut ist, ausmacht, dass man sich sicher fühlt, dass man emotional erreichbar ist füreinander. Und das ist keine, ja, wir kennen ja viele diese Begriffe toxische Beziehung und so weiter. Also dass es da nicht um Manipulation geht, um Kontrolle und so weiter. Also dass ich das Gefühl habe, ich kann auch ein Stück weit so sein, wie ich bin. Mhm. Ich fühle mich gesehen, ich kann mich fallen lassen, ich kann meine Grenzen ziehen, ich kann kommunizieren. Also all das sind Aspekte, die eine Beziehung gut machen.
Beziehungen wandeln sich. Am Anfang Verliebtheit, da ist immer alles gut. Und dann kommt irgendwann die Phase, in der sich so ein bisschen entscheidet, kommen wir über diese Verliebtheitsphase hinaus oder nicht. Ich denke manchmal, ich kenne es bei Freundinnen oder auch bei mir, sind die Männer oder Frauen, in die wir uns verlieben, immer unbedingt die, die auch mit denen wir auch eine gute Beziehung führen können. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Also es gibt so manchmal auch nur äußerlich, dass man sich von so einem bestimmten Typ Mann oder Frau total angezogen fühlt oder dass man sich vielleicht, dass da eine sexuelle Attraktion ist. Manchmal denke ich, ich muss fast vorsichtig sein, dass dieses eine Beuteschema oder wie man das nennen mag, dass mich das manchmal auch in nicht so gute Beziehungen geführt hat.
Mhm, absolut. Das liegt daran, dass wir oder unser Gehirn vielmehr nicht differenziert zwischen was ist gut und was ist schlecht, sondern was ist uns vertraut. Das heißt, wenn wir Menschen treffen und der uns vertraut ist, dann sagt unser Gehirn ganz schnell, ja, das ist eine gute Idee. Ja? Du weißt, wie du damit umgehen musst. Das ist ein bekanntes Muster. Du weißt, wie du so eine Person handeln musst. Und deswegen ist das dann etwas, was relativ schnell passiert. Ne? Und das ist, wie du schon sagst, ganz oft eine Frage, die mir auch gestellt wird. Ey, warum gerate ich immer wieder an diesen falschen Typen oder Frau, wie auch immer? Und das ist eine auf jeden Fall eine häufige, also etwas, was ich häufig sehe. Und das ist aber die Begründung.
Daher auch dieses, ist es dann auch oft so, dass es quasi das, was ich auch kenne aus meiner Herkunftsfamilie, also der Typ ist vielleicht, der erinnert mich sogar an meinen Vater und es ist vielleicht etwas, was ich an meinem Vater vielleicht gar nicht so, was gar nicht so gut für mich war und trotzdem.
Mhm, ganz genau. Zum Beispiel, wenn dein Vater, wenn du gelernt hast, hey, ich werde geliebt, wenn ich zum Beispiel erfolgreich bin. Ja, und dein Vater sagt immer, hey, du musst gute Noten nach Hause bringen, du musst fleißig sein, ja, du darfst nie Pause machen, du musst durchziehen, dann ist das etwas, das du gelernt hast. Das ist dein Muster, das du inhaliert hast. Und danach lebst du Beziehungen. Wir lernen ja, wie Beziehungen funktionieren, ungefähr so bis 6 Jahren, also sehr intensiv bis 3 Jahren.
Oh, wow.
Und dann, genau, dann verfestigt sich das so bis ungefähr 6, 7 Jahren. Und dann war es das im Prinzip. Also es heißt nicht, dass man das jetzt nicht verändern kann. Das kann man. Aber das ist erstmal so das Schema, wie wir lernen, wie Beziehungen funktionieren. Und das ist dann in unserer Realität auch das Richtige. Ja? Und das nehmen wir dann halt später mit. Das heißt, wir führen die Beziehung, die wir zu unseren Eltern, in dem Fall zum Beispiel zu dem Vater geführt haben, führen wir fort, weil es eben vertraut ist. Und auch wenn wir vielleicht wissen mit ein bisschen Abstand, das war vielleicht nicht so die beste Art und Weise, wie er mich behandelt hat. Ja, weil mit ein bisschen Abstand wissen wir heute als erwachsene Person, dass man eigentlich bedingungslos geliebt werden sollte als Kind und dass das nicht an Leistung geknüpft werden sollte. Merken wir aber, okay, also irgendwie scheint das ja trotzdem gut gewesen zu sein, beziehungsweise insofern gut, weil wir jetzt das Gefühl haben, dass wir es nochmal neu erleben können, aber auflösen wollen. Also wir wollen im Prinzip mit dieser neuen Person das, was wir damals nicht geschafft haben, auflösen. Wir wollen im Prinzip dem Vater wirklich, also jetzt der neuen Person, wirklich gefallen. Wir wollen wirklich überzeugen und zeigen, ja, ich bin es wirklich wert, geliebt zu werden. Und deswegen führen wir das fort.
Kann es gut ausgehen?
Ja und nein. Also wichtig ist immer, dass wir das reflektieren. Im besten Falle wissen wir, woher bestimmte Dinge kommen. Und im besten Falle wissen wir auch, dass das eben aus der Vergangenheit eben kommt und dass wir das aber auch, dass wir dagegen steuern können. Wenn wir wissen, es macht, wenn wir wissen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind, dann können wir die, dann heißt es jetzt nicht unbedingt, dass wir das nicht machen sollten, aber dann heißt es vielleicht, dass wir genauer hingucken, dass wir vielleicht vorsichtig sind, dass wir, wenn wir eine Person von außen sehen und wissen, das ist eigentlich mein Schema, dass wir dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger gucken, ja, uns vielleicht nochmal doppelt absichern und nicht sofort wie sonst immer reinfallen lassen. Also das Wissen ist da schon ganz wichtig.
Würde es helfen, dass man dann quasi guckt, okay, groß, blond, laut, jetzt mache ich es mal anders. Jetzt mache ich klein, braunhaarig, leise?
Ja, also im Prinzip schon. Ne? Also es ist jetzt natürlich sehr oberflächlich, aber wir lernen ja, unsere Muster zu durchbrechen und das ist ja nichts anderes, ja, indem wir dann handeln.
Aber warte kurz, so eine Attraktion, ja, so eine, was da am Anfang passiert. Haben wir das im Griff am Anfang oder ist das nicht hormonell und ich habe mal gelesen, dass es viel über Geruch geht und das hat sich bei mir, ich habe sehr unterschiedliche Männer in meinem Leben gehabt, aber der Geruch, das ist etwas, was die eint. Ich fand, die hatten alle einen super Geruch.
Ja.
Reicht das vielleicht schon?
Ja, da geht es ja auch darum, spielt eine ganz wichtige Rolle, ist ein ganz wichtiger Faktor. Beim Geruch ist es ja so spannend, also dieses wirklich sich riechen können, das hat ganz viel mit Hormonen zu tun und Botenstoffen, die da ausgeschüttet werden. Und man sagt ja auch, dass wenn das Erbgut, also das Ziel ist ja, dass das Erbgut sich auf jeden Fall sehr stark unterscheiden soll, ja, weil dann die Fortpflanzung auch am besten funktioniert im Sinne von, dass da wenig Schäden auftreten und so weiter. Das heißt, wenn wir fühlen, dass ein Partner oder eine Partnerin ganz anders riecht beziehungsweise gut für uns riecht, dann können wir davon ausgehen, dass die auch biologisch zu uns passen und nicht ähnlich sind. Also das hat auch evolutionsbedingt auf jeden Fall einen Grund, warum man sich gut riechen kann oder eher nicht so gut riechen kann. Das ist ganz wichtig, ja.
Kann aber trotzdem zu einer unsicheren, nicht guten Beziehung führen.
Auf jeden Fall. Also ich würde da schon auf jeden Fall andere Faktoren mit einbeziehen, außer jetzt nur den Geruch. Ist immer so fürs erste Kennenlernen sicherlich gut, wenn man merkt, tendenziell. Ne? Und da schwingt ja noch was anderes mit. Das ist dann irgendwie die Art und Weise und wie ist die Person und es geht ja aber nicht nur um das Aussehen, weil du jetzt auch vorhin viel über blond und braunhaar und so. Es geht ja vielmehr auch darum, wie fühle ich mich mit der Person? Kann ich mich so zeigen, wie ich bin? Kann ich mich fallen lassen? Und das sind ja Dinge, die wir nicht unbedingt im ersten oder zweiten Treffen merken oder spüren, sondern erst später.
Kann ich steuern, in wen ich mich verliebe?
Das ist eine gute Frage. Ja, jein. Ich würde sagen, jein. Also die Hormone spielen eine ganz große Rolle. Und es ist ja eher die Frage auch, was suche ich gerade? Also wenn ich jetzt in einer Phase bin im Leben und merke, ich mache gerade Dinge, die mir eigentlich nicht gut gefallen und ich verliebe mich in eine andere Person und kann dann endlich wieder eine Seite an mir zeigen, die ich lange nicht gezeigt habe, dann tendiere ich eher dazu, mich zu verlieben. Ja. Aber wenn ich jetzt, also es kommt immer auf die Phase an, in der ich auch im Leben bin. Genau, ja.
Okay, also jetzt bin ich verliebt in den Kleinen jetzt, in den, der leise ist vielleicht zum ersten Mal.
Ja.
Wir haben am Anfang, wir haben es aufregend, wir haben es schön, wir haben es gut miteinander, wir sind im Kontakt, wir sprechen viel, wir zeigen uns und fühlen uns gut miteinander. Und dann irgendwann kommt der Alltag und auf einmal wache ich auf und denke, oh Mist, irgendwie ist es gar nicht mehr so schön, wie es mal war. Und dann?
dann lohnt es sich auf jeden Fall.
Dann komme ich zu dir.
Dann kommst du zu mir, gerne, genau. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall erstmal hinzuhören und zu überlegen, okay, also was ist jetzt vielleicht anders als gestern? Ist was passiert? Ist was in mir passiert? Ist was in ihm passiert? Und man merkt ja auch, eine Beziehung, das ist ja eine Dynamik, die da entsteht zwischen zwei Personen. Also wenn ich auch mit einer Person spreche und sie über ihre Beziehung erzählt, dann sitzt die Beziehung im Prinzip eigentlich daneben. Mhm. Oder wenn ein Paar vor mir sitzt, ich arbeite ja hauptsächlich mit Paaren zusammen, dann sitzen eigentlich immer drei Entitäten vor mir. Die eine Person, die andere Person und die Beziehung. Das heißt, die Beziehung denke ich immer mit. Die Beziehung, die schwebt ja ganz oft einfach so im Raum mit. Ja, also die reden dann so über sich und ihre Partnerschaft und vergessen aber dabei, dass sie ja die Beziehung formen und dass sie auch entscheiden, wie sie die Beziehung gestalten. Und das führt ja zu einer Dynamik. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich merke, okay, irgendwie ist da was anders, dann hat sich vielleicht die Dynamik verändert. Und dann kann es sein, dass meine Beziehungsperson sich verändert hat. Dann kann es aber auch sein, dass ich etwas verändert habe, dass ich zum Beispiel weniger rede oder dass ich merke, die Person zieht sich ein bisschen zurück und ist nicht mehr so erreichbar. Also das ist der Grund, wenn du vielleicht morgens aufwachst und denkst, irgendwas ist anders, dass sich dann die Dynamik auch verändert hat.
Du sagst, du arbeitest mit Paaren zusammen. Was ist jetzt, wenn ich jetzt mal noch drei Schritte weitergehe? Die Beziehung hat sich verändert. Ich merke, ich bin nicht mehr so glücklich. Ich suche vielleicht das Gespräch und sage, du, ich irgendwie mag ich es gerade nicht mehr so. Der andere sagt vielleicht, wieso, was, ist doch alles schön, ist doch alles gut. Was mache ich dann, also wenn das vielleicht nur bei mir so ist, das Gefühl. Und ich sage vielleicht, du lass uns doch mal zusammen zu Lina gehen. Und der andere sagt nee. Oder die andere sagt nee, kein Bock. Ich möchte nicht. Könnte ich auch allein zu dir gehen?
Auf jeden Fall, ja. Eine Beziehung ist ja ein System. Und in dem Moment, in dem eine Person etwas in dem System verändert, verändert sich eben auch die Beziehung. Und die andere Person, das Verhalten der anderen Person, verändert sich dadurch ein Stück weit auch. Das heißt, wenn du alleine zu mir kommst, und ich dir sage, also es ist ja nicht so, dass ich sage, was du jetzt machen sollst oder was nicht, aber ich höre dir ja zu und wir besprechen ja gemeinsam, was sind deine Ressourcen, was brauchst du und was kannst du zukünftig verändern, um wieder dahin zu kommen oder etwas ganz anderes zu erreichen. Und dann wird die andere Person, indem du dich ja veränderst, merken, okay, ich muss mich jetzt auch mehr verändern. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so ein Tanz. Wenn du tanzt und plötzlich veränderst du die Schrittfolge, ja, du machst plötzlich eine Drehung. Da muss die andere Person ja reagieren und kann nicht mehr so weitermachen. Also kann sie theoretisch schon, aber ja. Und so kannst du es dir vorstellen. Das heißt, im systemischen Gedanken funktioniert das total gut, wenn du alleine kommst und ein Teil, eine Stellschraube in diesem System Beziehung veränderst.
Theoretisch, weil jetzt habe ich gerade, ich habe drüber nachgedacht, als du das so schön beschrieben hast. Im wirklichen Leben ist es ja oft so, dass ich dann denke, jetzt ich greife mal vor, dieser Arsch, vielleicht sogar, der macht Sachen, die finde ich blöd und ich habe recht, der tut mir nicht gut gerade, was macht denn der nur, der soll das mal lassen, der soll sich ändern, der soll wieder so sein wie vorher, also er.
Ja, ja, ja.
Also er soll zu dir gehen eigentlich und an sich arbeiten und dann soll er wiederkommen und dann soll er wieder so sein, wie ich mir den so wünsche. Oder das ist oft so. Nein, aber funktioniert nicht. Nee. Ne?
Ja, die meisten kommen ja zu mir und sagen, hey, wir haben ein Problem. Ich habe das Problem mitgebracht. Sitzt direkt neben mir. Ja, das ist das Projekt, das musst du bitte verändern.
Ja. Dann sitzen und zwar beide meinen Wünschen.
Genau, ja. Und sitzen beide so vor mir, ne, und versuchen mich dann zu überzeugen, dass ich dann auch sehe, dass die Person das Problem ist. Aber das ist natürlich falsch.
Also, ich war nämlich auch schon mal bei der Paartherapie und da habe ich nämlich auch gemerkt, im Vorfeld vor allem, dass ich mir richtig Argumente überlegt habe, die zeigen sollen, dass ich recht habe. Und mein Ziel war es, dass die Therapeutin am Ende sagt, ja, Friederike, du hast komplett recht. Ich verstehe dich, das sind wunderbare Argumente, schön vorgetragen auch. Das war natürlich dann überhaupt nicht so. Ja. Und auch im Gespräch ging es dann um was ganz anderes. Schlechte Therapeutin. Jetzt, wo gehe ich wieder hin? Der andere, das bringt nichts. Nee. Das bringt einfach nichts. Das ist Quatsch.
Nein. Also natürlich kannst du sagen, hey, ich merke irgendwie, du hast dich verändert. Ne? Das ist meine Beobachtung. Ich merke, du redest vielleicht nicht mehr so viel. Du ziehst dich zurück. Was ist der Grund dahinter? Manchmal wissen die Personen auch gar nicht, was der Grund ist und sagen so, hey, wieso, mache ich doch gar nicht. Ja, ich bin doch so, wie ich immer bin. Und du merkst aber, irgendwas ist. Und dann ist es auch total wichtig, dass du dich selbst hinterfragst. Also indem du vielleicht überlegst, okay, stimmt, ich war in den letzten Wochen echt wenig da, ich war auch kurz angebunden und merke, dass ich mich vielleicht auch ein bisschen verändert habe, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Also es spielt auch ganz viel rein, sich selbst zu reflektieren und die Verantwortung auch für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Und sich immer zu überlegen, okay, wenn wir bei diesem Bild mit dem Tanz bleiben, habe ich vielleicht auch meine Tanzschritte verändert? Inwiefern habe ich mich verändert, sodass die andere Person überhaupt gar keine andere Wahl hat, als sich auch zu verändern? Und das merke ich dann vielleicht, auch wenn ich das gar nicht wollte. Es passiert ja auch ganz unbewusst. Ja? Und dann lohnt es sich auf jeden Fall, darüber zu sprechen. Und im besten Falle zu zweit, ja, ob man das jetzt in der Therapie, im Coaching, wie auch immer macht oder eben auch zu Hause am Küchentisch. Aber wichtig ist, dass man darüber ins Gespräch geht, wenn man wirklich merkt, was Grundlegendes hat sich verändert. Aber, wie ich schon gesagt habe, es funktioniert auch zu sagen, ich gehe jetzt erstmal alleine zur Therapie, um mir vielleicht erstmal eine Meinung einzuholen, ja, um erstmal mich zu überprüfen. Vielleicht hat sich ja wirklich bei mir auch was verändert, aber ich betreibe diesen Aufwand, weil mir ist es wert, dass wir gemeinsam dieses Problem lösen. Und das Problem, vielleicht ein gutes Stichwort, ist ja meistens gar nicht, was heißt meistens, eigentlich ziemlich sicher, nie die andere Person.
Mist.
Ja, also das heißt, wenn du sagst, ich habe das Problem direkt mitgebracht, dann finde ich das immer total spannend und höre mir das auch an. Aber ich gebe den Paaren immer mit, dass es nicht die andere Person ist, die das Problem ist, sondern die Dynamik, das Muster, in dem die beiden sind. Okay. Das ist das Problem.
Wenn du hast gerade gesagt, man könnte das auch am Küchentisch lösen. Mhm. Wie spreche ich denn so ein Problem an, dass ich den anderen nicht verschrecke? Oder kann ja auch eine Dynamik sein, dass der andere sofort einen Vorwurf hört, wenn ich sage, du, also du hast dich verändert, mir geht's schlecht, ist nicht gut, oder?
Nee. Da sind wir bei diesen ganz klassischen Kommunikationstechniken, ja, also Ich-Botschaften. Ja, ganz wichtig, dass wir sagen, hey, ich merke, ich fühle mich wie auch immer. Ja, also wichtig ist auch, bei sich zu bleiben. Auch erstmal die eigenen Gefühle zu teilen. Erstmal für sich natürlich klar zu kriegen, was ist hier eigentlich gerade, wie fühle ich mich? Und vor allen Dingen auch füreinander erreichbar zu sein. Das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. In einer gesunden Partnerschaft bedeutet das auch, dass wenn ich mich gerade nicht sicher fühle, dass ich das Gefühl habe, irgendwas entgleitet mir, wir gehen irgendwie so ein bisschen auseinander gerade aus irgendwelchen Gründen oder irgendwas schwingt mit, dass ich dann trotzdem die Verantwortung auch für mich übernehme und sage, hey, ich merke gerade, du ziehst dich zurück, ja, und das gibt mir das Gefühl, dass ich dir nicht wichtig bin. Also statt zu sagen, du bist nicht da, du gehst weg, zu sagen, hey, du bist ein bisschen stiller geworden und oder ich nehme wahr, du bist stiller geworden und das erzeugt in mir das Gefühl, als wäre ich nicht wichtig genug.
Wenn jetzt der andere aber sagt, du, jetzt stell dich mal nicht so an, auch selbst wenn ich es so formuliere, würdest du dann sagen, dann ist schon, sind schon Tendenzen da, die wirklich schwierig sind?
Ja, wobei es immer darauf ankommt, da würde ich jetzt nicht sofort von toxisch oder sowas sprechen, okay. Auf gar keinen Fall. Also da würde ich eher gucken, weil das sind ja etablierte Muster, die nicht gut sind. Ja? Da würde ich eher gucken, hey, okay, du nimmst es gerade nicht ernst. Was brauchst du denn, damit du verstehst, um was es mir gerade geht? Also da würde ich auch standhaft bleiben und eine Grenze ziehen und wirklich sagen, es ist aber gerade mein Gefühl, das kannst du mir nicht absprechen. Ich bemerke gerade, dass irgendetwas ist und ich teile mich hier gerade mit. Und in dem Moment, wenn die andere Person sagt, so, ist ja gar nicht, dann ist ja auch das wieder eine Reaktion. Und man merkt ja dann meistens so, okay, da hat man ja vielleicht einen kleinen Nerv getroffen. Das heißt, irgendwas steckt dahinter. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall auch dran zu bleiben, ohne jetzt zu bohren oder fies zu werden. Aber einfach das erstmal mitzunehmen. Und dann kann man ja auch immer noch mal am nächsten Tag drüber sprechen.
Denke ich auch, das kenne ich auch manchmal. Ich bin dann jemand, der dann immer noch weiter bohrt und der andere empfindet das als zu viel auch und zu stark.
Total.
Da hilft es dann auch manchmal, ne, wie auch beim Streit mal rauszugehen, loszulassen und vielleicht dann, vielleicht ist es ja auch am Morgen, der andere ist ein Morgenmuffel und dann denken, ah ja, vielleicht, also vielleicht auch den, wirklich zu gucken, was ist der richtige Moment.
Voll, absolut.
Gespür dafür zu haben und auch nicht in der Emotion zu sein, oder, sondern eher aus so einem guten, neutralen Gefühl. Weißt du, was ich meine? Also nicht, das war der Streit und in dem Streit zu sagen, du bist aber auch jetzt in letzter Zeit ganz schlimm und hast dich verändert, hilft wahrscheinlich auch eher nichts.
Nein. Was ganz wichtig ist, was du gesagt hast, ist, sich erstmal zu regulieren. Also wirklich erstmal zu merken, okay, ich bin jetzt hier gerade aufgebracht, ich bin vielleicht wütend, aber es bringt überhaupt nichts, aus der Wut heraus ein Gespräch zu führen.
Aber wir machen das oft. Also ganz ehrlich, oder
klar.
So
total. Klar, weil wir natürlich eine Sicherheit wollen. Und da geht es dann in dem Moment um Gewinnen und Verlieren und um Sicherheit. Und ich möchte die Kontrolle behalten. Und ich habe die besten Argumente, die du ja auch mitgebracht hast. Mhm. Ja, ist ja klar, weil ich möchte natürlich jetzt nicht als die Verliererin hier rausgehen. Wobei es ja dabei darauf gar nicht ankommt. Also wichtig ist, dass wir uns erstmal regulieren. Und das dauert. Also am besten wirklich, da gibt es Studien drüber, so bis die Hormone, bis das alles wieder so ein bisschen reguliert ist, bis dein Nervensystem sich reguliert hat, dauert es ungefähr so 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten.
Das heißt, in der Aufregung eines Streits ist es nicht wirklich sinnvoll, grundlegende Dinge zu besprechen.
Genau. Ja, also sich erstmal zu regulieren. Das Nervensystem muss erstmal reguliert werden. Das kannst du dir so ein bisschen wie so eine Schneekugel vorstellen. Ne? Also wenn du eine Schneekugel hast und die ist so, wie sie dann ist, wie so eine Schneekugel ist, also völlig alarmiert und alles fliegt durcheinander, brauchst du ja erstmal so ein bisschen Zeit, dass sich alles widersetzt. Und genauso ist es mit deinem Nervensystem. Wenn dein Nervensystem im Alarmzustand ist, weil das ist nichts anderes als eine Schneekugel, muss es sich erstmal setzen. So, und dann bringt es auch nichts, wenn man dann eben in dieser Zeit anfängt mit den besten Argumenten. Ja? Mhm. Die meisten Paare kommen ja dann auch zu mir und haben wirklich so wie du auch die besten Argumente vorbereitet und ich will jetzt gewinnen. So, das bringt gar nichts. Das bringt auch gar nichts, weil in dem Moment, wenn du so emotionalisiert bist, ja, das ist auf dem limbischen System, das ist eine ganz andere Gehirnhälfte als die Logik, die im präfrontalen Kortex ist. Und wenn dein System alarmiert ist, dann wird im Prinzip der präfrontale Kortex erstmal abgeschaltet. Also ganz überspitzt gesagt, ja. Das heißt, du bist gar nicht empfänglich. Also du kannst gar nicht, wenn du so alarmiert bist, dann kannst du dich gar nicht überzeugen lassen, beziehungsweise du lässt dich nicht überzeugen. Ja, also so.
Deswegen, weil du wie in so einem Kampfesmodus bist, zum Beispiel.
Ganz genau. Also der Körper, das ist ja genau das, was passiert, ne? Der ist einfach dann dieses Gefühl, diese Wut, die du vielleicht hast, die Anspannung, was auch immer dann da ist, vielleicht auch eine Angst, keine Ahnung. Das ist einfach viel wichtiger, biologisch auch einfach viel wichtiger, weil es uns im Zweifel auch vor Gefahren schützen kann. Ja? Also ich laufe ja eher schnell weg und überlege jetzt nicht, diese Spinne oder dieser Tiger, es ist dann möglicherweise gefährlich. Ich glaube nicht. Eventuell bleibe ich einfach hier stehen, weil es wird schon nichts passieren. Ja? Du läufst einfach. Ja? Und genau das passiert auch. Also wenn dein Körper aktiviert ist, wenn dein Alarmsystem aktiviert ist, dann bist du nicht empfänglich für logische Argumente. So, das ist erstmal ganz wichtig. Und wenn man das erstmal eingefangen hat, dann ist man ja auch wieder frei und offen, um dann wieder sich nach 20 Minuten, 30 Minuten wieder neu zu begegnen. Und dann sieht meistens auch die Welt schon wieder ganz anders aus.
Und deshalb dieser Tipp, den man oft hat, geht erstmal auseinander wirklich.
Ja. Ja.
Ich kenne aber dann aus meinem System, dass zum Beispiel der andere nicht gehen darf, weil ich das als ganz bedrohlich empfinde, also quasi wie verlassen werden.
Ja, ja.
Kann ich das lernen? Kann ich einfach, indem ich dann mein logisches, rationales System irgendwann sagt, übernimmt und sagt, so, bitteschön, Friederike Kempter. Der andere geht jetzt vielleicht einfach aus dem Zimmer. Und dann treffen wir uns in einer halben Stunde wieder.
Genau. Und das ist ja auch eine Musterunterbrechung, die du machst. Ne? Du hast gelernt, okay, die andere Person geht, oh, ich will sie behalten, ja, Kontrolle, Kontrolle, Unsicherheit, Unsicherheit. Aber indem du jetzt weißt, was ich dir zum Beispiel gesagt habe, kannst du ja lernen, das nächste Mal zu sagen, okay, dann geh. Und vielleicht sind es jetzt nicht 30 Minuten, sondern vielleicht ist es erstmal eine Viertelstunde. Und dann treffen wir uns. Und dann sind es 20 Minuten. Ja, und dann ist es irgendwann eine halbe Stunde. Und du wirst merken, es passiert nichts. Die Person kommt wieder zurück. Und das ist eine Musterunterbrechung. Das heißt, dein System, dein Gehirn lernt, ah, okay, es geht auch anders. Und ich fühle mich trotzdem sicher.
Gut.
Und das ist ja das, was du lernen möchtest.
Ja, ja. Da sind wir wieder, was ich lerne.
Mhm.
Wann komme ich denn am besten oder wann kommen wir denn am besten zu dir? Zu welchem Zeitpunkt?
Am besten von Anfang an. Präventiv.
Nach dem ersten Date.
Nicht sofort nach dem ersten Date, aber wenn es einigermaßen so fix ist, dann würde ich sagen, lohnt es sich auf jeden Fall präventiv, einfach über sich und über all den Ballast, den wir alle mitschleppen, einfach mal aufzuräumen. Ja, und einfach auch zu sagen, hey, also das sind so Themen, die haben mich immer beschäftigt, bei dir gibt es auch Themen, lass uns doch gucken, dass wir das einfach so ein bisschen strukturiert hier mal so hinknallen und dann gucken wir mal und so ein paar Urängste, die wir vielleicht haben, besprochen werden, bevor wir in eine Situation kommen, in der es eskaliert, dass wir einfach präventiv, ja, ich nenne das ja auch Beziehungspflege,
ja,
also gar nicht Beziehungsarbeit, weil das klingt so anstrengend, sondern einfach eher was Schönes. Es soll ja was Schönes sein. Wir pflegen ja so viele Dinge, ja, die Haut, unsere Freundschaften, alles mögliche, unseren Körper. Also wir wollen ja, dass das erhalten bleibt. Ja, wir machen das ja, weil wir uns davon erhoffen, dass uns gewisse Dinge auch weitertragen in Zukunft. Und ganz oft machen wir das mit Beziehungen nicht. Wir haben alle nicht gelernt, zumindest nicht bewusst, wie Beziehungen funktionieren. Und da hilft es total, wenn wir immer wieder in einem Austausch sind, und das muss jetzt auch nicht jede Woche sein, ja, aber es reicht ja irgendwie alle 3 Monate vielleicht mal einzuchecken, zu sagen, hey, hier sind wir sind neu in einer Beziehung und das sind so ein paar Themen, ja, die könnten möglicherweise mal irgendwie auftauchen und Probleme machen. Wie gehen wir damit um? Ja?
Was gibst du dann einen Fahrplan mit? Also quasi, wenn das kommt oder einfach dadurch, dass dieses Problem, also dass der Elefant schon mal auf den Tisch gesetzt wird und man guckt den sich dann einfach zusammen an und sagt, guck mal, hier und so sieht der aus.
Genau, genau.
Der ist groß und grau.
Genau, der ist da und der könnte möglicherweise dazu führen, dass irgendwas passiert. Und wenn das so passiert, dann liegt es vielleicht daran und dann erzähle ich ein bisschen. Und arbeite ja mit den Paaren auch heraus, was sie dann auch machen können. Ja, okay. Das Ziel ist ja nicht, dass ich sage, was richtig oder falsch ist, sondern ich gebe ja den Paaren den Raum, genau mit diesem Problem, mit den Ängsten, was auch immer da ist, zu kommen. Und wir versuchen, so eine Ordnung auch reinzubringen und zu überlegen, okay, was können wir denn machen im Falle, wenn auch immer was passiert. Und das ist eher meine Aufgabe, dass ich natürlich immer gucke, was für Ressourcen bringst du mit? Welche Ressourcen kannst du dann im Falle, dass etwas passiert, wie zum Beispiel was auch immer, was kannst du dann tun? Was könnt ihr tun? Das bringt total viel Sicherheit, weil es natürlich ein Werkzeug ist, was dann viele haben und sich einfach bestärkt fühlen, wissen, okay,
wenn also zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel, ja. Was ich so kenne. Ich bin jetzt zum Beispiel, der Partner ist extrem eifersüchtig, oder? Ja. Das wäre doch so ein Thema. Und der andere versteht Eifersucht überhaupt nicht.
Total.
Weil das kenne ich nämlich, wenn das so unterschiedlich ist, dass man dann den anderen auch so neu anguckt und der einem so fremd ist, einfach in dieser Art und Weise. Und fremd ist ja oft bedrohlich, oder? Ja. Etwas, was wir nicht kennen und nicht nachvollziehen können, ist bedrohlich.
Genau.
Und dann schlägst du die Brücke, dann bist du wie so ein Übersetzer auch und erklärst, woher kommt das, was bedeutet das, was, und dann auch ganz konkret, was könnte man tun, was wünscht, also zum Beispiel der eifersüchtig ist, was der sich wünscht, damit die Eifersucht vielleicht...
Genau. Da geht es zum Beispiel um positive Bindungssignale. Mhm. Ja, das ist das Gegenteil von negativen Bindungssignalen. Mhm. Und das kennen viele als Trigger. Mhm. Ich mag das Wort Trigger nicht so
ich
gerne.
Ich auch nicht.
Aber das sind so negative Bindungssignale. Also zum Beispiel, wenn ich merke, man ist unterwegs in der Bar und diese Person guckt jetzt, also mein Partner oder Partnerin guckt jetzt eine andere Person an. Oh, jetzt bin ich eifersüchtig. Da geht es direkt los. Ja, ich spüre irgendwie Verlassensangst. Ich habe plötzlich Wut. Ich bin ängstlich. Was auch immer da kommt. Und dann ist es total hilfreich, dass man sich erstmal vor Augen führt, okay, das ist jetzt gerade keine reale Bedrohung, sondern das ist wieder etwas, was ich gelernt habe, Stichwort Muster.
Ja.
Und diese Person kann gerade nichts dafür, dass ich jetzt sehr schnell alarmiert bin. Und was mir stattdessen helfen würde, das kann man dann zum Beispiel besprechen, ist, dass man ein Zeichen ausmacht. Mhm. Also wenn ich dann in der Bar bin und die beiden beobachte und merke so, ich krieg Puls, ja, dann sage ich vielleicht, hey, ja, ich komme mal kurz vorbei und signalisiere irgendwas und sage in meinem Codewort. Das kann das total Banales sein.
Bleistift,
ja, keine Ahnung. So, und dann weiß die andere Person, oh, okay, ja, nehme ich ernst.
Bierdeckel.
Lass uns mal ganz kurz sprechen, ja, so. Oder die Person sagt gar nicht so viel, sondern gibt einfach eine Umarmung. Ja, oder sagt einfach, hey, stellt sich dann auch vielleicht irgendwie gegenseitig vor, wie auch immer. Also, dass man einfach ein positives Bindungssignal schickt in der Situation, sodass sich die andere Person, die sich dann unsicher fühlt oder unsicherer fühlt, wieder ein bisschen Sicherheit hat.
Und das reicht ja dann oft schon.
Das kann reichen. Ja, und vor allen Dingen sich auch einfach bewusst machen, wenn man darüber redet. Weil ganz oft sind ja solche Situationen da und man hat gar nicht vorher darüber geredet und merkt erst dann, was sie für einen relevant sind. Und wenn man vorher über solche Situationen redet und jetzt auch nicht für alle Eventualitäten sich da jetzt einen Plan B und einen Plan A und so weiter zurechtlegt, aber ein paar hier und da Dinge hat, Tools vielleicht auch hat, die dann helfen und in Spannung bringen, ist das doch total gut.
Voll gut. Das macht dann aber auch das Älterwerden, macht das vielleicht sogar einfacher oder besser tatsächlich. Also das heißt, ich war schon, die meisten haben dann ja schon die ein oder andere Beziehung durchlebt, durchlitten oder gehabt und kann jetzt sich fragen, das war blöd, das war gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch nicht in einer Beziehung bin gerade, also auch sich zu überlegen, was würde ich mir wünschen von einer neuen Beziehung?
Total. Ich glaube auch, dass der Druck, wobei kommt auch mal drauf an, aber tendenziell ist das, was ich so erlebe, dass der Druck nicht mehr ganz so hoch ist wie Ende 20er, 30er, wenn man zum Beispiel vielleicht noch keine Kinder hat, wenn man beruflich auch noch nicht gefestigt ist und nicht weiß, wo geht's hin, dass der Druck dann viel höher ist, die richtige Person zu finden, die es sowieso nicht gibt, ja. Nur mal vorweggeschoben, aber dass man vielleicht einfach ein bisschen gelassener sein darf. Und man weiß eher, okay, das tut mir gut, ja, das tut mir nicht gut. Ich habe vielleicht schon mehr Muster erkannt und habe schon vielleicht auch mehr Muster durchbrochen und ich weiß, da gehe ich nicht mehr drauf ein.
Wenn ich jetzt erkenne, das tut mir nicht gut, würdest du sagen, jede Beziehung könnte bei dir gepflegt werden, so gepflegt werden wieder, dass sie gut ist? Oder sind da auch Paare manchmal bei dir, wo du denkst oder auch sagst, das weiß ich nicht, nee, das ist nicht mehr gut, das tut euch nicht gut? Und dann noch eine Frage, siehst du es oft bei der, wenn die reinkommen, hat man einen Blick als Coach, als Therapeut, dass man sagt, oh, bei euch wird es schwierig oder ist das zu vermessen? Oder?
Bei manchen sehr klar,
okay.
Bei manchen aber nicht. Bei manchen sehe ich das nicht sofort, weil die sich ja auch miteinander entwickeln. Die meisten Paare kommen ja auch nicht nur einmal, sondern ich begleite die schon auch eine echt lange Zeit.
Ja.
Ja. Und meine Aufgabe ist es aber auch nicht, um die zweite Frage zu beantworten, dass ich sage, hey, ihr müsst euch trennen. Ja, das würde ich nie sagen. Also ich gebe Impulse und sage mal so, okay, was wäre, wenn? Ich mache einen Raum auf und sage dann so, ja, was wäre denn, wenn ihr euch trennen würdet? Ja, so. Und dann ist es ganz oft für viele so, wie? Das ist eine Option? Und manchmal darf man auch nicht vergessen, ist eine Trennung auch die beste Option, ja? Für ein Paar, für eine Person, für eine Familie.
Für ein System auch.
Für ein System, ganz genau. Das kann auf jeden Fall die bessere Entscheidung sein. Also das Ziel ist ja nicht immer, dass man zusammenbleibt, nur damit man zusammenbleibt um jeden Preis. Absolut gar nicht. Also wenn ich merke, dass zum Beispiel meinetwegen auch Gewalt im Spiel, dann ist es sowieso bei mir immer Alarmzeichen. Ja. Aber wenn da ein ganz starkes Ungleichgewicht ist, wenn sich grundlegend etwas verändert, also zum Beispiel Job, beruflich, Kind, wie auch immer, also etwas ist grundlegend anders, dann und es für eine Person überhaupt nicht mehr tragbar ist, ja, dann lohnt es sich auf jeden Fall darüber nachzudenken, ob das dann auch der richtige Weg ist, vielleicht getrennt zu gehen in Zukunft, ja, auf jeden Fall. Aber das ist total individuell. Also es gibt jetzt nicht sowas wie ein Raster, dass ich sage, okay, in der ersten Beziehung, wenn die das und das machen und das sagen, dann ist das ein Indiz dafür, dass die sich trennen, auf gar keinen Fall.
Okay.
Ja.
Okay. Eine Beziehung ist wie ein Tanz, der aus dem Takt kommen kann oder sich ganz geschmeidig und sicher und leicht anfühlt. Aber dafür muss die Beziehung gepflegt werden. Das ist der Impuls, den ich aus dieser Folge mitnehme. Wie geht es euch? Was löst es bei euch aus? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wer in eurem Leben wichtig war? Gibt es da vielleicht einen ganz besonderen Menschen, ohne den ihr heute nicht die oder derjenige wärt, der ihr seid? Genau darum geht es in dem Podcast »Mein Mensch«. Jede Folge erzählt von einer Begegnung, die ein Leben verändert hat. Manchmal ist es nur ein Satz oder eine kleine Geste, die Großes bewirkt. Manchmal ist es aber auch viel mehr. James aus Dallas überlebt durch die Stammzellenspende eines unbekannten Mannes aus Sachsen-Anhalt und als er ihn kennenlernt, beginnt er ein ganz neues Leben. Ein Bischof tritt durch die Begegnung mit einer ganz besonderen Frau von allen Ämtern zurück. Und Nyla, die nie gelernt hat, Nein zu sagen, findet durch eine Nachbarin zu sich selbst. Diese und viele andere Geschichten hört ihr in Mein Mensch, Begegnungen, die das Leben verändern. Ab sofort wieder jeden Mittwoch eine neue Folge in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.